Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Herzlich willkommen auf unserem Campus von Campus Marke, dem Podcast, der Marke auf den Punkt bringt. Und schön, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie Verbände ihre Zukunft gestalten. Und das Thema ist natürlich ein großes Thema und das machen wir zu zweit und in Berlin. Herzlich willkommen, Carsten Busch.
Ja, und meinerseits schöne Grüße an alle und natürlich an dich, Günther, in Düsseldorf.
Ja, wir haben das Thema Zukunftsfähigkeit. Und was heißt das für Verbände?
Letztlich ist klar, dass das mehr sein muss und ist in der Praxis als ein Buzzword, denn Zukunftsfähigkeit muss der Kompass sein, an dem sich entscheidet, ob ein Verband auch heute noch und vor allem natürlich morgen noch relevant ist, handlungsfähig und attraktiv für seine Mitglieder bleibt. In diesem Campus Marke Podcast sprechen wir also darüber, was die Zukunftsfähigkeit für Verbände wirklich bedeutet, nämlich wie Verbände sich ausrichten, natürlich insbesondere auch hinsichtlich ihrer Markenpositionierung, um den Wandel, vor dem wir alle stehen, gemeinsam und aktiv zu gestalten, die Gemeinschaft zu stärken und Strukturen neu zu denken.
Und damit haben wir uns intensiv mal auseinandergesetzt. Auch vor allen Dingen die Frage, welche Hebel sind denn da entscheidend für Verbände, um sich zukunftsfähig aufzustellen? Dazu gibt es ja eine ganze Reihe von Studien. Wir haben einiges ausgewertet. Wir haben vor allen Dingen auch mal genau hingehört, was Verantwortliche aus Verbänden so berichten, um präzise auch herauszuarbeiten, wo und wie Verbände ansetzen können, um ihre Anliegen auch in die Zukunft zu tragen und das in der Zukunft entsprechend auch durchzusetzen. Und dazu haben wir später auch noch ein Interview mit Dagmar Karasch. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Verband für Logopädie, DBL. Die wird dann dazu berichten, mit welchen Maßnahmen sich ihr Verband konsequent zukunftsorientiert aufgestellt hat. Also wir sind schon sehr gespannt, was sie dazu sagen wird.
Vorab aber vielleicht noch ein, zwei Sätze aus den Studien heraus. Hier ergibt sich quer durch die verschiedenen Studien ein ziemlich ähnliches Bild, welches die Hauptherausforderungen für Verbände sind und denen sie sich auch stellen müssen. Ich weise jetzt schon einmal darauf hin, dass wir natürlich im Anschluss an den Podcast auch ein paar Links zu den Studien in den Shownotes vermerkt haben. Die vier wichtigsten Felder, die wir identifiziert haben, die wirklich entscheidend sind für die Zukunftsfähigkeit eines Verbandes, sind erstens, wie begeistere ich für meinen Verband? Ein Verband ohne Mitglieder ist kein Verband. Also geht es um die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich eventuell sinkende oder stagnierende Mitgliederzahlen habe oder eine Mitgliedschaft, die langsam aber sicher immer älter wird, vielleicht auch ausscheidet etc. Gleichzeitig sind die Mitglieder, egal in welchem Alter sie sind, natürlich auch nicht festgetackert in irgendeiner Haltung, sondern sie verändern ihre Erwartungen an das, was sie von einem Verband haben wollen, gerade auch angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen. Und sie wollen weniger eine ruhende, lebenslange Mitgliedschaft, sondern sie wollen mehr individuellen Nutzen, messbaren Nutzen und sie wollen insbesondere in unserer schnelllebigen Medienzeit schnelle Reaktionen und passgenaue Services. Die Gewinnung von Ehrenamtlichen ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, auch wenn wir nach wie vor in unserer Gesellschaft dankenswerterweise ein hohes Engagement von Ehrenamtlichen haben. Aber insgesamt sinken die Zeitbudgets und auch die Bereitschaft zum langfristigen Engagement.
Ja, das ist so dieser erste Themenkreis, wo wir nachher auch nochmal im Detail etwas mehr darauf eingehen. Dann der zweite Aspekt ist, wie wird mein Verband dem zunehmenden Legitimationsdruck gerecht? Denn Verbände müssen eigentlich immer klarer und deutlicher signalisieren, welche konkreten Mehrwert man durch ihre Arbeit hat und durch den Verband hat. Warum bin ich denn dabei? Warum leiste ich denn einen Beitrag, letztendlich auch ein finanzieller Beitrag? Und das ist ja nicht einfacher geworden, denn in einer fragmentierten Landschaft, in einer fragmentierten Medienlandschaft ist es auch immer schwieriger Gehör zu finden für seine Themen in der Öffentlichkeit, in der Politik. Und gleichzeitig sind auch die Erwartungen nach Transparenz, nach moderner Kommunikation, Social Media, zielgruppenspezifische Inhalte zu vermitteln, Beteiligungsformate aufzusetzen. Also das sind alles Themen, die haben was mit der Legitimation zu tun. Und auch da werden wir nachher noch etwas detaillierter drauf eingehen.
Schon die letzten beiden Punkte führen eigentlich auch auch zu unserem dritten Punkt, nämlich die Frage nach wirtschaftlichem Druck. Denn wenn ich eventuell Veränderungen bei der Mitgliedschaft habe oder auch dabei meine Leistungen den Erwartungen entsprechend der Mitglieder auf die Strecke zu bringen, dann gerate ich als Verband ganz schnell in eine Spirale, wo die Mitglieder wegbleiben oder alte Mitglieder ausscheiden, wenige neue nachkommen, die nachkommen, vielleicht andere Erwartungen haben oder auch selber weniger Engagement haben wollen, etc. etc. Und schwupp ist man in einem Problem, das auch mit rückläufigen Beiträgen oder schwankenden Einnahmen zu tun hat. Wenn man dann einfach nur die Beiträge erhöht, das weiß jeder Markenverantwortliche, Preis erhöhen ohne Leistung zu erhöhen, funktioniert meistens nur bedingt gut. Dann braucht man neue Finanzierungsquellen oder Kooperationen etc. und muss auch innovativ sein.
Ja, und das führt dann indirekt auch zum vierten Punkt, nämlich das hat was mit Professionalisierung der Verbandsarbeit an sich zu tun. Denn um das, was du gerade gesagt hast, Carsten, auch umzusetzen, muss man entsprechend professionelle Strukturen haben und das auch anders denken als vielleicht früher. Das heißt, die Notwendigkeit, Geschäftsprozesse zu verändern, Kommunikation anders aufzusetzen, wie geht man mit Veranstaltungen um im digitalisierten Raum, ist was bietet man eigentlich an, wie geht man mit Online-Services um? All diese Dinge sind Fragestellungen, wo man Antworten drauf geben muss, um die eigene Organisation weiter zu professionalisieren, die Möglichkeiten von KI, von Digitalisierung entsprechend einzusetzen. Und das ist eigentlich dieser vierte große Punkt. Und in allen vier Themenfeldern lassen sich ein Hebel ansetzen, um als Verband zukunftsfähig auch wahrgenommen zu werden.
Und das ist eigentlich der gute Teil der Nachricht, außer natürlich unserem Gast später, dass es nicht nur Herausforderungen gibt, sondern man kann für all diese Herausforderungen und Themen auch konkret benennen, wie kann ein Verband damit umgehen, welche Hebel hat er, um in diesen vier zentralen Feldern die Strategien, die Strukturen und die Angebote aktiv weiterzuentwickeln.
Kommen wir zu unserem heutigen Gast auf dem Campus von Campus Marke, zu Dagmar Karasch. Sie ist Präsidentin des Deutschen Bundesverband für Logopädie, DBL, und ausgebildete Logopädin, Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin.
Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Hier muss ich direkt ein ganz klein bisschen korrigierend eingreifen. Ich bin ja gar keine Logopädin. Das ist ein häufiges und vielleicht auch naheliegendes Missverständnis.
Oder mein Unwissen.
Genau, das ist sehr komplex. Unser Berufsfeld, wir sind im Moment 12 verschiedene Ausbildungswege in der Logopädie. Es gibt die Berufsgruppe der Logopädinnen. Diese Berufsbezeichnung ist geschützt. Ich bin keine Logopädin, auch wenn ich später in Hildesheim Logopädie studiert habe, im Bachelor, sondern ausgebildete Atemsprech- und Stimmlehrerin einer eben dieser Ausbildungswege in der Logopädie-Sprachtherapie.
Aber mit einem Punkt liege ich sicherlich dann nicht falsch, dass Sie sich sehr engagieren für die Professionalisierung der Logopädie. Denn das hat ja ganz viel mit Zukunftsfähigkeit zu tun, das Thema Professionalisierung von Verbänden auch, weil das sich auf die Führung und die Entwicklung von Verbänden auswirkt. Und da haben Sie eigentlich in Ihrer Rolle als Präsidentin ja ganz maßgeblich beim DBL Initiativen gesetzt und das auch mit vorangetrieben. Da liege ich richtig, denke ich.
Ich hoffe, das ist jedenfalls mein Anspruch und auch natürlich der Anspruch meiner Vorstandskollegin. Niemand ist der alleine Präsidentin. Klar, da hängt sich das bei mir auf, aber wir arbeiten im Team daran. Und dieser Anspruch zur Professionalisierung und zur Weiterentwicklung, das war auch ein Grund, warum ich mich überhaupt für den DBL entschieden hatte. Also warum ich mich entschieden hatte, vor jetzt 20 Jahren Mitglied zu werden in diesem Verein, wo ich eben gesehen habe, wow, hier wird sich ermutigt, hier hat man einen kollegialen Rat, hier habe ich Ansprechpartner. Ich hatte damals viele Fragen im Rahmen der Praxisgründung und genau, und da wusste ich, hier findet Entwicklung statt. Das war ein Grund, genau.
Ja, Entwicklungen sind ja häufig auch langfristig, die da stattfinden. Wenn wir mal so einsteigen in das Thema Professionalisierungsprozess, da gab es ja sicherlich auch Auslöser bei Ihnen im Verband, die das Ganze in Gang gesetzt haben.
Ja, also ich hänge noch kurz bei dem Begriff Professionalisierungsprozess, weil ich, also wenn ich auf den Verband schaue, seit seiner Gründung 1964 professionalisiert sich dieser Verein. Das war eine ganz kleine Gruppe von Gründungsmitgliedern, die sich entschieden hat, wir wollen die Ausbildung entwickeln und Standards entwickeln. Und irgendwann wurden Standards für die Leistungserbringung entwickelt. entwickelt, dann wurde der erste Mitarbeiter eingestellt, eine ganze Geschäftsstelle entwickelt, eine Fach- und Verbandszeitschrift etabliert, ein hauptamtlicher Bundesvorstand wurde eingerichtet. Also wir haben viele Schritte auf diesem Professionalisierungsprozess gegangen und jetzt eben wieder einen neuen. Und den sind wir mit Ihnen gegangen und der steht sozusagen auf den Schultern der Schritte, die wir bis dahin schon gegangen waren als Verband unserer Vorgängerin, die hier halt gesucht haben und begonnen haben, dicke, dicke Bretter zu bohren, an denen wir heute immer noch bohren.
Ja, und es gab ja schon aber auch, sagen wir mal, Krisen, die teilweise mit Austritten verbunden waren oder konkurrierender Verband, der sich gegründet hat, dann
Ja.
ausgegliedert hat und solche Dinge. Ich glaube,
Genau.
das ist ja immer die Heldenreise, wir haben schon mal drüber geredet, ne? Die man auch als Verband macht und wenn man da durch so eine Krise durchgeht, man gestärkt wieder draus hervorkommt.
Genau, wir hatten mehrere Auslöser, die dann zusammengeführt oder alle gemeinsam dazu geführt haben, dass wir uns entschieden haben, nochmal einen Schritt zurückzutreten, Beratung in Anspruch zu nehmen. Wir hatten mehrere Anlässe, die dazu geführt haben, dass wir uns entschieden haben, so einen großen Prozess miteinander anzugehen. Also dazu gehörte eine Ausgründung im Jahr 2014 aus unserem Verband, aber auch schon vorher so Richtungsstreitigkeiten, will ich mal sagen, innerhalb des Verbandes. Es gab große Veränderungen in der Berufsgruppe, dann auch danach, zum Beispiel, dass wir zusammengearbeitet haben und immer noch sehr erfolgreich zusammenarbeiten, alle Berufsangehörigen aller dieser verschiedenen 12 Ausbildungswege gemeinsam und ihrer Verbände in einem Bündnis im AK-Berufsgesetz für ein neues Gesetz in der Logopädie-Sprachtherapie. Das hat natürlich auch was mit unserer Identifikation gemacht, ne? Also
Ja, klar.
als Verband mit auch diesen vielen anderen, die sich im Feld bewegen und die sich sehr stark entwickeln. Also dieser Akademisierungsgrad zum Beispiel in der Berufsgruppe, den wir ja auch aktiv vorantreiben, aber der wirkt sich wieder auf uns und auf unsere Mitglieder natürlich aus. Und so gab es viele Gründe. Einer war natürlich auch der Mitgliederrückgang oder auch, dass wir einzelne Positionen im Verband schwer besetzen konnten, sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich und dann eben überlegt haben, woran könnte das liegen? Sind wir zu wenig einladend? Kommunizieren wir nicht klar genug, was wir wünschen, wer eingeladen ist, mitzumachen? Und darum haben wir Hilfe gesucht.
Jetzt habe ich sehr viel gelernt, nochmal über auch die Geschichte der letzten, was waren es, 60 Jahre fast oder mehr. Wenn wir nochmal versuchen, das zu konkretisieren auf die jetzige Phase, in der Sie sind, so der letzten ein, zwei Jahre, können Sie da irgendwie nochmal vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen so ein paar Beispiele nennen, was da konkret gemacht worden ist?
Wir sind gestartet mit einem Positionierungsprozess, in dem wir überlegt haben und reflektiert haben, wo kommt eigentlich unser Verband her? Also worauf gründen wir? Was ist die Idee dieses Vereines? Hat die sich entwickelt? Und wie erreichen wir die, die zu uns gehören? Und wie kommunizieren wir unseren Anspruch, unser Selbstverständnis? Wie bildet sich das ab in unseren Tätigkeiten? Und ja, das war ein sehr vielfältiger, mehrschrittiger Prozess. Ich glaube, am besten kennt den Herr Käfer, der den ja auch mit uns gegangen ist und uns da durchgeleitet hat mit Assessments, in denen wir eben viele, die Identifikationsfiguren unserer Berufsgruppe sind, sehr unterschiedliche, zusammengesetzt haben und miteinander reflektiert haben. Damit ging es los.
Wenn ich da jetzt noch mal kurz nachhaken darf, so wie ich Günter Käfer kenne, ist da irgendwie rausgekommen eine Art von Essenz. Wie würden Sie die sehen? Also die jetzt im Verband, die Sie auch gemeinsam dann, egal ob mit oder ohne Hilfe, da herausgearbeitet haben. Was ist so die Essenz, wo Sie sagen, da sind wir, egal wie unterschiedlich wir sind, gemeinsam?
Das war ein mehrschrittiger Prozess, auch der dann natürlich am Ende bei so Kleinigkeiten, da habe ich auch gestaunt, wie lange man an solchen Kleinigkeiten feilen kann und sie dann genau zu einem passen können, sich abbildet. Also wir haben zum Beispiel überlegt, wen vertreten wir eigentlich? Wir sind ja gestartet mit den Logopädinnen und hatten auch zum Teil, also unser Verband, harte Konkurrenzkämpfe sozusagen im Feld dieser Berufsgruppen. Das war im Wesentlichen vor meiner Zeit und noch im letzten Jahrhundert. Das hat sich verändert und so, dass wir aber auch klarer formulieren, das ist schon unsere Normalität und das ist auch unser Selbstverständnis, dass wir das Zuhause sind, das Fachliche und auch das Politische aller qualifizierten Berufe in der Logopädie-Sprachtherapie. Also, dass wir nicht nur das Zuhause der Logopädinnen sind, auch wenn das natürlich ein ganz wertvoller Kern und unsere Herkunft ist und wir die auch nicht preisgeben, auch die Standards, die daran hängen. Aber trotzdem eben haben wir uns geweitet als Verband und glauben, dass wir vielfältiger sind innerhalb dieser verschiedenen Berufsgruppen und denken auch, dass sie zu uns gehören und wir zu ihnen.
Was ganz spannend immer ist, überhaupt bei solchen Entwicklungen, wenn man strategisch ein paar Dinge definiert und verabschiedet hat, die so die Marke irgendwie beschreiben, dann hat es eine große Wirkung auch nach innen. Wie haben Sie das so empfunden? Weil das fängt ja eigentlich von innen raus an. Man muss ja von innen nach außen. Und wie trägt man es dann nach draußen? Was ist da bei Ihnen im Verband durch das Beschäftigen damit passiert?
Das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wen man fragt. Wenn ich auf den Vorstand gucke, für uns war das gerade am Anfang ein sehr intensiver Prozess, weil wir uns ja auch in einer schmerzhaften Situation befanden. Also wir hatten irgendwie den Eindruck, wir haben hier mehrere Probleme und wir wissen noch nicht genau, wie können wir denen begegnen und machen wir Dinge richtig falsch oder sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Na, also wir hatten große Fragezeichen auch im Kopf und dies zusammenzutragen, was wurde geleistet, was für Standards wurden hier gesetzt, wie werden wir fortlaufend einem Anspruch gerecht, den wir vielleicht noch nicht gut genug artikulieren können, aber der auf jeden Fall schon da war und den nochmal sowohl zu würdigen als auch zu befreien, vielleicht von Beiwerk. Das war am Anfang etwas schmerzhaft und anstrengend und dann sehr wohltuend und würdigend und hat dann eben auch ermöglicht, dass wir manche Dinge jetzt auch lassen dürfen und den Fokus dafür auf die anderen Bereiche
Ja,
setzen.
das finde ich ist ein schöner Satz, dass wir manche Dinge auch lassen dürfen.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja. Hat sich da ja die Kultur intern etwas verändert, wenn man vielleicht auch so Leitplanken gesetzt hat, in denen jetzt Mitarbeitende auch genau wissen, ach, dafür stehen wir und das können wir jetzt nach außen vermitteln und ist das ein Punkt?
Also Kultur ist ein sehr großes Wort,
Ja,
ne?
das
Und die
stimmt.
Kultur verändert sich, glaube ich, sehr langsam. Wir alle sind ja Hüter und Hüterinnen des bis dahin Gewesenen. Und darum finde ich diesen Anspruch sehr hoch, auch wenn ich weiß, es haben sich Dinge verändert und die sind fühlbar und auch erlebbar. Also zum Beispiel hatten wir jetzt gerade unseren Jahreskongress in Weimar. Einmal im Jahr machen wir das Logopädie-Fachevent. Wir waren über 1000 Menschen vor Ort und haben großartige Fachvorträge und Symposien und berufspolitische Slots gehört zu dieser ganzen Breite, die die Logopädie zu bieten hat. Also von der Schluckstörung bei Kleinkindern oder auch bei Neugeborenen bis zur palliativen Versorgung oder zum Stimmcoaching. Also es sind sehr unterschiedliche Themen, die wir hier bespielen und die waren eben vor Ort erlebbar und das mit einem unheimlich hohen fachlichen Anspruch, also einem hohen wissenschaftlichen Anspruch, verbunden mit dem Anspruch, den aber bitte auch in der Versorgung umzusetzen. Und das ist zum Beispiel was, das liebe ich, das zu erleben, dass wir uns an der Versorgung und an unserem Auftrag so orientieren. Und das war vorher auch kein Geheimnis, aber das haben wir doch miteinander nochmal so herausgearbeitet. Und das eben in einem Umgang miteinander, diese Selbstverständlichkeit auch dieser sehr unterschiedlichen Themen oder Entwicklungsstände, weil wir da ja vor Ort haben wir Studierende aus der Logopädie und Professorinnen und ganz viele wissenschaftliche Kräfte aus verschiedenen Bereichen. Wir haben
Ganz
Praxisinhaberinnen,
breite Streuung von
Podcaster
Zielgruppen.
und Start-up beim KI-Symposium. Da waren natürlich viele Therapeutinnen, aber auch viele, die das Thema richtig vorantreiben. Und für all diese Menschen wollen wir Plattform sein und Mitspieler. Und wir wollen sie entwickeln und freuen uns, wenn sie uns entwickeln. Und das zu spüren, dass die zu uns gehören und wir zu ihnen und wir gemeinsam diese Profession vorantreiben, das war toll. Und das bei bester Stimmung und tadellosem Wetter. Möglicherweise war es ein bisschen zu warm, aber es war wirklich schön und ja, das war ein großes Fest, das zu erleben und da bildet sich dann natürlich die Kultur ab. Vieles wird aber erstmal über Veränderungen von Strukturen und Prozessen und dem Aufbau neuer Routinen etabliert und da sind wir noch sehr mit befasst.
Aber das, was Sie gerade mit Begeisterung erzählen, und das finde ich toll, hat ja ganz viel damit zu tun mit dem, was so praktisch der Anspruchsclaim ist. Das heißt, dabei sein, Punkt, mit uns, Punkt. Das, was Sie beschrieben haben, ist perfekt, die Umsetzung dessen, das erlebbar zu machen. Das finde ich sehr schön.
Ja, das war ja gerade erst vor 2, 3 Wochen bei unser Kongress und den nächsten, den planen wir natürlich schon. Aber er hat halt sehr schön das erlebbar gemacht und eben auch, ne, das ist ja das, was Kultur auch auszeichnet, so ein bisschen, dass das so zwischen diesen formellen Dingen fühlbar ist und man einfach, ne, mit wem auch immer man ins Gespräch geht oder in den Kontakt tritt, eben sowas erleben darf. darf. Ja.
Für mich nochmal sehr spannend, dass die Kraft des Wortes oder der Worte und des Miteinandersprechens hier offensichtlich doch erkennbar ist, sowohl in der Zuspitzung des Claims, den du erwähnt hattest, Günther, aber auch in dem, wie sie dann beschreiben, wie das dann mit den Menschen wirkt. Es gibt in der Informatik immer mal wieder Beispiele, wo durch die Prägung eines Begriffs, bin ja Informatiker, durch die Prägung eines Begriffs sich Dinge verändert haben. Ja, irgendwann mal kam jemand auf die Idee und hat einen eher mittelmäßigen kleinen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Web 2.0. Der hat kaum neue Techniken beschrieben, aber einen neuen Geist. Und er hat tatsächlich das Internet verändert, weil alle plötzlich wollten, dass das Web und das Internet von seinen Anfangszeiten einen nächsten Schritt macht, der mehr zur Orientierung auf die Nutzerbedürfnisse und auf Interaktivität und ähnliche Dinge geht. Und das war jetzt gar nicht so ein Riesending und nicht groß theoretisch oder technisch hergeleitet, sondern die haben einen coolen Begriff gemacht, ihn zur richtigen Zeit in die richtigen Kanäle gespeist und plötzlich hat alle Welt nur noch darüber gesprochen und das Netz verändert. Und das, was Sie beschreiben, ist für mich noch was Ähnliches und natürlich umso schöner, wenn es auch noch in einem Feld, in dem es um Sprache geht, auch funktioniert. Das ist ja nicht immer der Fall. Manchmal ist man bezogen auf das eigene ja auch ein bisschen blind oder ein bisschen eingeengt. Aber wenn Sie diesen Prozess haben, kann ich nur gratulieren und spüre die Kraft, die Sie rüberbringen, wenn Sie davon berichten, von Ihrem großen Fest. Sehr schön.
Ja, also auch andere Strukturen, so ganz kurz vor physische, sowas wie die Website. Oder wir sind ja umgezogen. Wir sind nur von A nach B gezogen, also wirklich von A nach B in der Straße. Aber die Räume, die passen halt viel besser zu uns. Die sind moderner und wendiger und kleiner. Wir sind ja viel auch mobil unterwegs und im Homeoffice. Und das sind helle, moderne, sehr flexible Räumlichkeiten, die nochmal auch das aufgreifen oder so strukturell unterstützen, wie wir arbeiten. Das passt auch unheimlich gut. Und das ist auch mit ein kleiner Baustein, der zu diesem Prozess gehört. Oder natürlich, wie wir mit unserem Logo arbeiten und den vielen so grafischen Regeln, die wir miteinander entwickelt haben und nun begonnen haben umzusetzen. Also es ist auch sehr viel, sehr physisch oder strukturell Erfolg.
Da gibt es ein schönes Bild, wenn Sie vergleichen, was vorher war von der optischen Wahrnehmung und das gleiche jetzt. Da braucht es gar keine Worte mehr. Wir sind jetzt an einem Audio-Podcast, da kann man nichts sehen, aber es ist wirklich so der Ausdruck, dass man sieht, wie konsequent man dann umgehen kann mit solchen Dingen. Darf ich mal eine Frage stellen, die ein bisschen weitergeht und Sie als Präsidentin eines Verbands eigentlich anspricht? Welche Hebel sehen Sie als entscheidend an, dass Verbände in der Zukunft zukunftssicher aufgestellt sind, also auch in Zukunft ihre Berechtigung haben, auch ihre Lebensfähigkeit, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, die Ökonomie, die dahinter steht. Mal jetzt als generelles, als Wissen aus den Verbänden raus, was denken Sie, was sind da die entscheidenden Hebel?
Das sind auf jeden Fall auch mehrere Hebel. Verbände sind beliebt nach wie vor, Vereine und auch Freiwilligenengagement, ne? Also das, worauf ja viele Vereine fußen oder überhaupt Non-Profits sind beliebt und entstehen ja auch immer mehr oder immer weiter so. Aber die eher traditionellen, starken Institutionen, ob das jetzt Gewerkschaften sind oder Parteien oder Kirchen oder auch ein bisschen wie wir, ne? Also ein größerer, älterer Berufsverband 1964, der muss sich natürlich, ne, alle müssen wir uns hinterfragen, gehören wir noch in diese Zeit? Also werden wir dieser Zeit gerecht und den Ansprüchen, die diese Zeit hat? Und eben dahinter fragen, natürlich auch sich daran anpassen. Ist ganz normal. Also so Change-Prozesse für Individuen oder für Unternehmen, für Staaten, für Hochschulen und eben auch für Vereine. Wir alle sind herausgefordert, uns in Teilen anzupassen oder einfach zu verändern. Und die Frage ist, gelingt uns das? Und bleibt unsere Identität. Also was, ne? Und darum ist es so wichtig und darum fand ich auch unseren gemeinsamen Positionierungs- oder Markenreflexionsprozess sehr wertvoll, weil wir dort ja auch miteinander geschaut haben, was ist die Identität und die Zielsetzung unseres Verbandes. Und ein großer Baustein oder ein ganz großes Ziel ist eben das Thema natürlich der Versorgung mit Logopädie für die Zukunft zu sichern und damit eben auch die Professionsentwicklung voranzutreiben, weil wir glauben, dass das ist genau die dafür braucht. Also es braucht eine relativ autonom arbeitende, wissenschaftsbasierte Praxis in den vielen kleinen Berührungspunkten vor Ort in den Praxen. Dafür wollen wir akademisch aufgestellt sein. Wir brauchen dafür Forschungsstrukturen. Wir brauchen Institutionen, starke Institutionen, die uns da vertreten können. Und unser Verband, sowie auch eben andere Verbände natürlich in der Logopädie, ist da ein Baustein, wo wir herkommen und der das unterstützen kann, dass diese Entwicklung stattfindet. Und dafür müssen wir handlungsstark sein. Das bedeutet, wir brauchen eine Legitimation. Also wir brauchen Mitglieder, die sagen, das ist unsere Idee von Logopädie und von der Zukunft der Logopädie. Und hinter diesem Anspruch stehen wir und da wollen wir dabei sein und den mitgestalten. Da sind wir wieder bei diesem Thema Organisationsgrad, was uns ja sehr bekümmert hat und ein Grund war, warum wir uns auch für diese Reflexion entschieden hatten, aber ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Und der Organisationsgrad in der Logopädie hat deutlich abgenommen in den letzten Jahren. Ne? Also da muss die Berufsgruppe als Ganzes schauen, wie wir dem begegnen können. Und neben dieser Idee und dem Anspruch und der Mitgliederbasierung braucht es natürlich auch starke wirtschaftliche Strukturen, die genau das ermöglichen.
Ich denke, es ist ein entscheidender Punkt, die starken wirtschaftlichen Strukturen, sonst kann man alles andere nicht erreichen an Zielen. Das ist vollkommen klar. Carsten, hast du noch eine Frage, die dich bewegt?
Wie immer eine Menge Fragen, aber eine würde ich vielleicht noch mal kurz ein Stichwort, das Sie, als Sie über Ihren großen Kongress gesprochen haben, erwähnt hatten, nämlich die künstliche Intelligenz, weil ich mich natürlich frage, ob, wenn wir in 10 Jahren das Interview führen würden, ich dann mit einem neuronalen Netz sprechen würde. Oder, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die künstliche Intelligenz gerade mit sowas wie Large Language Models, wo ja das Thema Sprache auch drinsteckt, auch wenn in einer reduzierten Form, sich nicht irgendwie verändernd auswirkt bei Ihnen. Ist das ein Thema? Sie haben es erwähnt im Kongress. Wird das für die Zukunft ein großes Thema?
Ja, also das ist schon ein großes Thema. Einmal in der Berufsgruppe selber und dann auch bei uns im Verband, wie wir lernen, damit zu arbeiten. Und Ihre Frage galt ja der Berufsgruppe. Das ist jetzt das zweite Symposium zu künstlicher Intelligenz, das wir bei uns auf dem Kongress angeboten haben. Und wir haben jetzt gerade unsere Juli-Ausgabe der Fachzeitschrift Forum Logopädie, wendet sich nur KI zu. Also KI in der Logopädie, Forschungsprojekten oder auch anwendungsorientierten Projekten, die eben gerade laufen. Es gibt ja wie so ein Einstieg für die Kolleginnen, die sich halt noch wenig damit befasst haben. Andere stecken mittendrin in großen Forschungsprojekten, zum Beispiel zum Thema Spontansprachanalyse bei Kindern und die Auswertung mit KI. Das könnte eine große Entlastung sein und ist natürlich komplex und schwierig. Also einmal wegen des hohen Anspruchs an Patientendaten, mit denen da ja automatisch gearbeitet wird und dann aber auch einfach an das Feld, was da quasi mit KI untersucht werden soll, selbst, weil Kinder ja schon sehr vielfältig sprechen und dann je nachdem, wie diese Kinder sprachlich aufgewachsen sind mit Dialekten, mit mehreren Sprachen, nochmal mehr und dann auch noch mit dem Verdacht einer Sprachstörung. Das sind mehrere Faktoren, die ja quasi betrachtet werden müssen, die das sehr komplex machen und erstmal wenig Muster der KI zum Auswerten liefern sozusagen. Also da sind wir an mehreren Projekten dran. Wir, meine ich jetzt, unsere Berufsgruppe, nicht jetzt mich oder den DWL speziell, da wir unterstützen sowas natürlich, zum Beispiel über so ein Symposium, dass sich dann eben die Expertinnen austauschen und treffen können und auch diese Themen platzieren, sich begegnen und zum Beispiel miteinander Forschungsanträge stellen können, aber auch, dass wir eben Fortbildungen anbieten für die Kolleginnen, die in der Praxis arbeiten, wie sie KI sicher anwenden können, wo jetzt die Anwendungsfälle schon möglich sind, beispielsweise in der Erstellung von Therapiematerial oder in der Recherche zu bestimmten Themen, so zum Thema Input-Spezifizierung, also wenn wir Texte mit bestimmten Schwerpunkten an so Zielvokabular haben möchten zum Beispiel. Und wir erleben hier die Berufsgruppe als sehr entwicklungsorientiert oder motiviert, wie auch immer. Also da sind etliche bei, die richtig Treiberinnen sind. Das sind ja bei uns über 90% Frauen, also auch in dem Bereich, die das hier richtig das vorantreiben und andere einladen, da mitzumachen. Und dann gibt es welche natürlich auch, die das beobachten und auch berechtigt Kritik üben oder sich Gedanken machen, wie wird das in Zukunft Therapie und Diagnostik und den Kontakt verändern, beeinflussen? Also wie gehen wir damit sorgfältig um und auch verantwortungsvoll, ohne eben das zu machen, was wir immer gemacht haben sozusagen? Also wir wollen diese Entwicklung mitgehen, aber eben auch mit notwendigen Sorgfalt.
Also alles, was Sie jetzt beschreiben und das auch mit so einem richtigen Enthusiasmus für die Zukunftsausrichtung, ist eigentlich der Beweis dafür, dass Zukunftssicherung und Professionalisierung ein Never-Ending-Prozess ist. Wie Sie ja gesagt haben am Anfang, das fängt schon bei der Gründung an. Und ich denke, da werden wir noch spannende Geschichten erleben. Und wichtig ist halt, dass man weiß als Verband, für was stehen wir eigentlich, damit man auch diese Entwicklungen zielgerichtet dann ausrichtet auf das, was der Anspruch des Verbandes letztendlich ist und was darauf einzahlt. Also, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich mich als allererstes mal bedanken. Es war richtig gut. Auch mit dieser Empathie, wo Sie das verfolgen, mit der Begeisterung und ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da mal ein bisschen hinter die Kulissen haben blicken lassen, was die Entwicklung Ihres Verbandes oder Verbände generell betrifft. Vielen Dank.
Sehr gern, sehr gern. Danke für die Einladung.
Ja, meinerseits auch. Ganz herzlichen Dank, Frau Karasch, für diese wunderbaren Einblicke in Ihren konkreten Verband, aber auch die Ausblicke oder die Learnings, die wir, glaube ich, für viele andere Verbände daraus ziehen können und die auch insgesamt, auch wenn man das vielleicht nicht erwartet, interessant sind für ganz andere Arten von Marken, ob im Consumer-Bereich oder im Business-to-Business-Bereich. Dieses zu wissen, wo man steht, wo man herkommt, wo man hin will und auch offen sein für Neues, das haben Sie jetzt sehr plastisch rübergebracht und dafür ganz herzlichen Dank. Ich nehme an, auch im Namen von Günther Käfer.
Ich schließe mich dem an. Ja, vielen Dank, Frau Karasch. Super.
Ja, sehr gern. Hat mich auch gefreut. Danke für das Gespräch und für die Einladung und bis bald.
Ja, Carsten, auf alle diesen vier Themenfeldern, die wir gerade angerissen haben, geht es eigentlich darum, die Zukunftsfähigkeit zu stärken für einen Verband. Und lass uns mal ein bisschen konkreter werden zu diesen vier Gestaltungsfeldern, was denn so Hebel sind, die Verbände haben, um über diese vier Felder ihre Strategien, Strukturen und Angebote aktiv auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich würde mal starten mit dem, was wir auch als erstes genannt haben. Wie begeistere ich für meinen Verband? Also Mitglieder, potenzielle Mitglieder, Ehrenamtliche. Wir leben ja davon, dass die alle mit Begeisterung sagen, ich engagiere mich. Und das ist ja das, wo viele Verbände auch nachsuchen, Engagement von solchen Gruppen zu bekommen. Also die Begeisterung für den eigenen Verband schafft man eigentlich immer dann, wenn man so ziemlich genau weiß, was die Mitglieder oder die, die man begeistern will, denken, wie die handeln, was die erwarten. Und das hat auch immer ein bisschen mit Nutzen zu tun, auch mit konkreten Nutzen zu tun. Der Weg dahin, um das zu erfahren, ist sicherlich, dass man systematisch mal anfängt zu erfassen, was Mitglieder eigentlich brauchen, über Befragungen, Fokusgroups, da gibt es ja viele Techniken und Möglichkeiten, wie man das machen kann, Feedbackschleifen, wie auch immer. Und es geht darum, dass man konkrete Angebote macht, wie spezialisierte Weiterbildung, Rechtsberatung, Fachaustausch, Tools und Vorlagen, die man anbietet, die auch das Verbandsleben und das Arbeitsleben von Leuten, die sich für den Verband engagieren, dann erleichtern. Angebote nach Zielgruppen zu differenzieren ist sicherlich ein wesentlicher Ansatz, dass man sagt, das ist ja nicht alles, was ich anbiete, für jeden gleichermaßen wichtig. Also spezielle Formate, ob man jetzt jüngere Mitglieder anspricht, ob man Berufseinsteiger anspricht, ob man Führungskräfte, ob man die Älteren im Verband anspricht, da gibt es sicherlich unterschiedliche Ausprägungen. Also ganz simpel einfach, je mehr man weiß von diesen Zielgruppen, was sie erwarten, desto besser kann man das steuern und desto mehr kann ich natürlich auch für meinen Verband eine gewisse Begeisterung auslösen. Und auch wenn man eine dieser Studien sieht, die wir ja uns auch zu Gemüte geführt haben, dann ist es so bei dieser DGVM-Jahresumfrage 25, dass ca. 57% an dritter Stelle der Priorität eigentlich sagen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie nehme ich die Leute mit? Wie begeistere ich sie?
Ja, das ist eigentlich schon dann der Übergang zum nächsten Gestaltungsfeld, weil Begeisterung hat auch damit zu tun, dass ein Verband seine Legitimation nach innen und außen deutlich macht und für sich geklärt hat. Also Verbände müssen deutlich vermitteln, wofür sie stehen, welchen konkreten Mehrwert, wie sie einerseits natürlich für die Mitglieder haben, aber auch für die Gesellschaft. Und damit ein Verband erfolgreich, also wirklich erfolgreich arbeiten kann, muss er all dies ganz klar wissen und muss auch festlegen, ganz genau festlegen, wo sind die Stärken der jeweiligen Kompetenz, welche Ansprüche wollen wir besetzen und welchen Nutzen können wir unseren Mitgliedern, der Branche und der Gesellschaft bieten.
Man muss praktisch Leitplanken setzen, ne, um zu wissen, wo, in welchem Korridor kann ich mich bewegen. Ne?
Ja, letztlich sind wir hier jetzt natürlich völlig überraschend wieder bei der Frage nach dem Markengenom, weil dies eines der Verfahren ist oder die Methode, die wir beide natürlich gerne ins Gespräch bringen, die genau das erlaubt, dass wir nicht nur Verbände, sondern Unternehmen oder Marken insgesamt dahin führen, dass sie in einem strukturierten Prozess auch zu messbaren Ergebnissen kommen, die sich dann auch werthaltig im Vorgehen Vorgehen äußern.
Ja, was müssen Verbände tun, um diesen Herausforderungen da auch umzugehen? Finde ich, Verbände sollten ihre Strategien, Strukturen, Angebote aktiv weiterentwickeln, statt nur auf äußeren Druck zu reagieren. Ne? Also da auch kreativ damit umzugehen. Und wenn ich weiß, für welche Position, für welchen Anspruch, welchen Nutzen ich als Verband stehe, dann habe ich einen Korridor, in dem ich solche Angebote eben auch entsprechend formulieren kann.
Und das ist letztlich ja auch schon ein Teil, ein erster Teil der Antwort auf die Frage, wie gehe ich als Verband mit wirtschaftlichem Druck um?
Ja,
wir hatten das zu Beginn schon erwähnt.
Ja.
Letztlich ist es so, das zeigen auch Umfragen, hier mal eine konkret nochmal zitiert aus der DGVM-Jahresumfrage 25, da sagen 25% derjenigen, die teilgenommen haben, dass die Strukturen und Prozesse effektiver, effizienter gestaltet werden müssen. Das ist ein zentrales Thema.
Da muss ich dich mal korrigieren. Es
ja.
sind ein paar mehr, es sind 45%.
Und was habe ich
bitte
gesagt?
25, du
ach
hast
du
es
lieber
runtergerechnet.
Himmel. Ja. Na, Informatiker können nur 0 und 1 und diese großen
Das
Zahlen habe
stimmt.
ich immer ein Problem.
Ja. Also wirtschaftlicher Druck ist sicherlich etwas, was an die Grundfesten von Verbänden teilweise geht, weil es einfach auch damit zu tun hat, die Bestandsberechtigung kommt nur über eine wirtschaftlich solide Finanzierung. Und das geht häufig eben nicht mehr nur über die Beiträge von Mitgliedern, ob nur Unternehmen oder ob Einzelpersonen, sodass es erforderlich ist, dass Verbände ihre Fähigkeiten auch entsprechend vermarkten. Und das Vermarkten von Fähigkeiten heißt auch immer, zu wissen, was ist denn mein Portfolio im Sinne eines Anspruchs, den ich besetze. Nur dann ist es ja auch entsprechend werthaltig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für Verbände, dass sie es verstehen, über die Mitgliedsbeiträge hinaus Einkünfte zu generieren, die die wirtschaftliche Stabilität des Verbands entsprechend auch absichern für die Zukunft. Und diese konsequente Umsetzung von Anspruchspositionierung hat direkt positive Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit. Das wird häufig gar nicht gesehen, wenn man da nur über Kommunikation und Werbung und New Media und sonst irgendwie nachdenkt. Die Ökonomie in der Vermittlung von Inhalten in der Kommunikation ist natürlich gleichermaßen ein wirtschaftlicher Bestandteil. Das heißt, Vermarktung von meinen Leistungen, aber auch das, was ich vermittle nach außen, zielgerichtet zu machen, ist ein Ökonomiefaktor. Und gleichermaßen ist ein Ökonomiefaktor die Strukturen zur Entwicklung von Kommunikation, aber auch die Strukturen zum Führen eines Verbands. Und da gibt es oft ein relativ großes Potenzial, durch anderes Denken einen ganzen Schritt weiterzukommen.
Nach innen die Effizienzthematik im Blick behalten, nach außen die Diversifikation, also nicht nur Mitgliedsbeiträge, sondern wissen, dass man mehr zu leisten hat und kann, aber auch muss. Und dann aber auch wissen muss, was könnte jemand anderen so interessieren, dass er dafür bereit ist oder sie Geld auszugeben. Dann kommen wir zum nächsten Gestaltungsfeld. Das ist die Frage der Professionalität. Das ist natürlich mit der Frage der Effizienz durchaus auch schon verbunden, die wir angesprochen haben. Und deshalb greife ich hier gerade nochmal einen speziellen Punkt heraus, der mir natürlich als Informatiker sehr nahe liegt, nämlich, dass die Digitalisierung ein wichtiger Hebel sein kann und muss, um Prozesse innerhalb eines Verbandes, aber auch in der Kommunikation mit Mitgliedern und mit anderen Partnern oder Partnerinnen das Ganze insgesamt besser handelbar und schneller zu machen, interaktiver zu machen. Das würde auch beinhalten, beispielsweise eine konkrete Digitalisierungsstrategie oder Digitalstrategie zu formulieren und festzulegen, welche Prozesse denn überhaupt digitalisiert werden sollen und wie sie es passieren sollen, aber auch den Aufbau oder die Nutzung von digitalen Mitgliederplattformen, seines Newsletter, klassisch heutzutage fast schon wieder out, Social Media, Online-Hybrid-Events und was auch immer. Hier würde ich nochmal einen Fokus darauf legen, dass man nicht alles machen kann und soll, sondern das nehmen muss, was man auch passend zu dem Spektrum, Leistungsspektrum und der Identität eines Verbandes tatsächlich gut leisten kann.
Ja.
Na, man muss nicht hinter jeder Sau herlaufen, die irgendwie gerade von irgendwem durchs Dorf getrieben wird.
Das stimmt. Markanter Satz. Also, wenn man es nur zusammenfasst, Professionalisierung im Verbandsmanagement bedeutet eben auch, dass man zielgerichtet das vermittelt nach außen und nach innen, was den Verband ausmacht, wofür der Verband steht, sein Image und vor allen Dingen, dass dieses Denken auch in die Zeit passt, dass es nach vorne gerichtet ist und nicht verharrt auf dem, was seit jeher eben praktiziert wird.
Wenn du hier willst, gebe ich auch hierzu noch mal einen kleinen Satz. Das heißt auch nicht, dass man dem Zeitgeist hinterherläuft und jetzt nur noch auf TikTok unterwegs und versucht zu tanzen, sondern der entscheidende Punkt ist sozusagen die Tradition, die ein Verband üblicherweise hat, schon auch zu wahren, aber sie zu modernisieren und in die Jetztzeit und in die Zukunft zu übersetzen. Und das ist eigentlich eine spezielle Art von Mix, den man da finden muss und der muss auch zu einem passen.
Ja, Carsten, mit diesen Eindrücken jetzt aus dem Gespräch mit Frau Karasch, lass uns doch mal zu unseren Takeaways kommen. Was nehmen wir mit und was wollen wir das andere mitnehmen von dieser Podcast-Episode?
Lass uns doch mal einen Dreiklang versuchen. Und da würde ich als erstes hineingeben, das, was Frau Karasch auch so schön anschaulich dargestellt hat, dass die Weiterentwicklung eines Verbandes und ihn zukunftssicher aufzustellen, nicht irgendwas ist, was man irgendwann mal anfängt und nach ein paar Monaten aufhört, sondern das ist ein immerwährender Prozess, wenn man so will, eine immer wieder stattfindende Häutung, wo man sich von bestimmten Dingen verabschiedet und gleichzeitig neue anfängt.
Also Häutung ist ganz schön. Also die äußere Haut darf durchaus wechseln, aber der innere Kern, der muss bleiben. Und das heißt, dass man sich sehr bewusst sein sollte seiner Herkunft, wo man wirklich, was die Heritage ist sozusagen, und der Potenziale, die man zu bieten hat, dass man dies auch für sich strategisch auf den Punkt bringt, um sie zukunftsorientiert zu interpretieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sodass es in die Zeit passt oder auch in die Zukunft passt. Was wäre das dritte vom Dreiklang für dich?
Da hast du ja den Anschluss schon geliefert, nämlich es muss dann auch umgesetzt werden, so
Das
dass es
stimmt.
wirken kann in der Zukunft und konsequent umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist dann alles drei zusammengenommen etwas, was nicht nur für Verbände gilt, sondern für uns alle und für jede Marke, wenn sie denn erfolgreich in die Zukunft gehen will.
Absolut. Dann würden wir mit diesen weisen Worten von dir sagen, wir sind am Ende dieses zukunftsträchtigen Podcasts
Ja.
und wie Verbände sich da aufstellen sollen. Ein super spannendes Thema, insbesondere für Verbände und das Arbeiten für Verbände, was wir beide ja auch lieben, auch weil es so komplex teilweise ist. Ich denke, man kann einige Anregungen geben, wie man das in der Zukunft handeln kann und wir wünschen gute Anregungen da mitzunehmen von all denen, die uns heute zugehört haben.
Dem kann ich mich nur anschließen und darauf verweisen, dass wir natürlich in den Shownotes auch nochmal ein paar Anregungen nicht verborgen haben, sondern per Link anklickbar machen. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja,
Danke, Günther.
vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.